Die Gemeinde, der Abschnitt für den heutigen Sonntag, der steht in 1. Petrus 1. Ich lese ab Vers 13 bis 21. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das finde ich ein tolles Bild. Legt den Gürtel sozusagen um. Es geht los zu der Wanderschaft durch dieses Leben. Aber jetzt der Gürtel um euer Gemüt. Und dann heißt es weiter, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Seid nüchtern, seid vernünftig. Heißt das. Hört drauf, wie wichtig es ist, zu leben als Christ in dieser Welt. Christus offenbart sich am Ende dieser Zeit, heißt es da, am Ende der Zeiten. Was meint das? Das heißt, das Projekt Welt, wie es damals war, das war reif fürs Gericht. Es war Zeit, es war reif, dass Gott die Sache mit dieser Welt beendet. Und dieses Reifsein für das Gericht, das kam ja auch. Gott sandte seinen Sohn und er nahm das Gericht auf sich. Er hat die Welt mit sich versöhnt. Und was ist seither? Seither ist Heilszeit. Zeit dafür, zu Gott zurückzukehren. Zeit, wo wir einladen, Menschen Mut machen, dass sie Glauben finden. An diesem Ernst, dass die Welt gerichtsreif ist, hat sich nun wirklich nichts geändert. Weil die heutige Welt genauso reif fürs Gericht ist. Aber eben, es ist noch Gnadenzeit. Und darauf hebt jetzt unser Predigttext, hebt Petrus ab. Schauen wir uns das genauer an. Er spricht vom Leben in der Fremde. Dann habe ich gedacht, in der Fremde. Gestern war ich in Siegen und hatte dort einen Dienst. Und als ich dann abends ins Auto gegangen bin und heimgefahren bin, dann rufe ich natürlich an bei meiner Frau und dann sage ich natürlich, Frau, ich fahre jetzt heim. Also in die Heimat, da wo ich herstamme, da wo ich wohne, da wo ich lebe. Und da beschreiben wir selbstverständlich diese Gegend, diesen Ort, diese Wohnung, dieses Haus, in dem wir leben, als unsere Heimat. Wie sehr kommen wir uns in dieser Welt fremd vor? Und doch ist es immer wieder eine Erfahrung von Christen, eine Grunderfahrung in dieser Welt, hier die Heimat nicht zu haben. Spätestens dann, wenn man in einer Gegend lebt, wo Christen verfolgt werden, spätestens dann, wenn man irgendwo angefeindet wird, wenn man wegen seines Glaubens ausgelacht oder belächelt wird, dann merkt man, es ist doch fremd. Glaube zu leben ist in dieser Zeit fremd. Und auf dieser Rückfahrt gestern Abend hörte ich dann noch im Radio eine Sendung, wo zwei gestritten haben. Einmal ging es um die Gesundheit und ums gesunde Essen. Und der Herr Lütz, der hat versucht, christlichen Glauben zu erklären und wo dort Fasten und so weiter eingeordnet ist. Und seine Gesprächspartnerin, die hat Glauben gar nicht gekannt. Das war wie fremd. Und der Herr Lütz, Psychiater und Theologe, der hat dann versucht, irgendwie zu werben und dass er es schade findet, dass so viele Christen auch vergessen haben, was christlicher Glaube eigentlich bedeutet. Und diese Frau, diese Kämpferin für veganes Essen, die sagte nur, wissen Sie, ich bin, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin, habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Ich bin auch nicht getauft. Also ich verstehe da gar nichts von dem, was Sie jetzt reden. Und wenn man dann das plötzlich so gegenüberstehen sieht, wie da er als Theologe in dem Fall noch wirbt für den christlichen Glauben und wie weit weg das ist von so vielen Menschen in unserer Gesellschaft, da merkt man auch ein Stück, wie fremd man geworden ist als Christ in dieser Zeit. Auf jeden Fall haben Petrus und Paulus gleichermaßen dafür geworben, die wahre Heimat, unsere Heimat im Himmel zu sehen und nicht in dieser sichtbaren Welt. Und so ist es wie selbstverständlich, dass wir, weil wir ja so bodenständig leben, gleichzeitig aber auch nach dem Schema in dieser Welt leben oder in der Gefahr sind, nach diesem Schema zu leben, wie Paulus das sagt. Was gehört denn zu diesem Schema in dieser Welt? Da gehört dazu, dass man groß und bedeutend sein will. Das fängt ja schon im Kindergarten an. Wenn man die Kinder beachtet, wer ist der Stärkere, wer ist der Größere, wer kann mehr als die anderen. Sie vergleichen sich die ganze Zeit. Und der, wo groß ist und der, wo stark ist, das ist halt der Bessere. So machen es die Kinder. Und als Erwachsene machen wir es auch so. Viel Geld haben, Macht haben, Bedeutung haben, das ist es wert. Oder so ein Ideal wie jung sein, jung aussehen, ja nicht alt werden, das ist auch das Schema dieser Welt. Oder dass man Bedeutendes schaffen will, Ewiges schaffen will, dass man in die Geschichtsbücher kommen will, dass man ja nicht vergessen wird. Das sind solche Werte nach dem Schema dieser Welt. Und das ist mittendrin auch unter Christen. Vor einigen Jahren begegnete ich einem lieben Bruder im Herrn, der Gemeinschaftsleiter war. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Er verglich sich mit Billy Graham, der ja letzte Woche kam, seinen Zeitungen gestorben ist. Und dabei schnitt er als Gemeinschaftsleiter sehr schlecht ab. Wie viele Sterne am Himmel sind durch den Billy Graham entstanden? Da meint er, wie viele Leute sind zum Glauben gekommen? Und er als Gemeinschaftsleiter, was hat er schon da sozusagen Himmlisches gemacht? Aber was ist das für ein Maßstab? Wieder ein Vergleich. Aber auch im Kleinen haben wir so etwas, dass wir manchmal denken, Hauptsache wir haben uns Auskommen, Hauptsache wir sind gesund, wir sind im Alter versorgt, haben Freude und sind sozial gut eingebunden. Und das ist ja alles richtig und menschlich wichtig. Aber es taugt letztlich für die Ewigkeit nicht. Für das Leben mit Jesus und in seinem Reich hat das alles keine Bedeutung. Vielmehr das, wenn wir einander die Gemeinschaft nicht versagen, wenn wir einander beistehen und helfen, wenn wir uns entschließen, den Nächsten zu lieben, das hat da ein ganz anderes Gewicht. Petrus macht klar, ihr seid Christen, aber ihr orientiert euch an den vergänglichen Dingen. Das kommt nicht gut. Und dann sagt er, ihr wisst ja nicht, dass ihr nicht mit Gold und Silber, mit dem vergänglichen Sach da erlöst seid, sondern mit dem Blut Jesu seid ihr erlöst von dem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Habe ich mich gefragt, was ist jetzt eigentlich der nichtige Wandel nach der Väterweise? Dieses griechische Wort nichtig, das hat die Bedeutung nichtig, vergeblich, ohne Nutzen, ohne Erfolg, umsonst. Also die erlöst werden von einem nutzlosen Wandel nach der Väterweise, die auch schon nutzlos gelebt haben. Oder erlöst sein von den vergeblichen Mühen, so wie es die Väter auch schon gemacht haben. Was ist das für eine Sicht? Die Bewältigung der täglichen Dinge muss ja sein. Und sie sind menschlich wichtig. Ersparnisse haben, Altersvorsorge treffen, das alles hat seine Bedeutung. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, ist all dieses Mühen umsonst. Da wurde mir dann bewusst, in welchem Bewusstsein leben wir eigentlich. Wenn wir etwas kaufen, wie wichtig ist jetzt das, was wir kaufen vor Gott? Wie wichtig ist es für uns, für mich persönlich, oder wie wichtig ist es vor Gott? Müssen wir denn das oder jenes kaufen? Müssen wir denn das oder jenes uns leisten? Natürlich darf ich mich über all diese schönen Dinge im Leben freuen, aber es sind alles nur vorletzte Dinge. Keine letzten. Sie sind nicht himmeltauglich. Und wenn wir uns um etwas streiten, wie wichtig ist das, worum wir uns streiten? Manchmal sage ich Ehepaare, die es auch noch nach vielen Ehejahren hinkriegen, perfekt zu streiten. Da sage ich denen manchmal, schauen Sie, jetzt sind Sie schon 60 Jahre alt. In 10 Jahren sind Sie schon 70 und in 20 Jahren 80. Und jetzt wollen Sie immer noch weiter streiten, als wären Sie gerade 5 Jahre verheiratet. Das macht doch keinen Sinn, sage ich dann. Was hat wirklich Bedeutung? Was ist wirklich wichtig? Das alles sind vorletzte Dinge. Und selbst die teuersten Sachen, die man sich denken kann, Silber und Gold in der Sprache der damaligen Zeit, sind vergänglich und befreien uns nicht von diesem Umsonstleben, vergeblich Leben, von der Vergänglichkeit der Dinge, davon, dass es keinen Ewigkeitsnutzen hat. Die teuersten Dinge haben keine Wirkung, wenn es um den Himmel geht. Vielmehr ist es ja so, was uns befreit von der Vergänglichkeit, ist allein die Sühne, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, dadurch, dass er sein Blut vergossen hat. Das befreit uns aus diesem vergänglichen Leben. Dort hat er die Macht von Sünde, Tod und Teufel für immer besiegt am Kreuz. Sein Tod am Kreuz hat seine Auferstehung und seine Auferstehung haben die Türe in den Himmel aufgemacht. Und die Begegnung mit ihm schafft einen neuen Menschen in uns. Und mit diesem neuen Menschen haben wir schon einen Fuß im Himmel. Dort gehören wir schon jetzt hin. Deshalb sagt der Petrus, hier sind wir in der Fremde, aber da ist unsere wahre Heimat. Dort gehören wir schon hin. Lasst uns danach sehnen, dass wir auch dort eintreten werden. In den Tagen, wo wir gesund sind und das Leben hier genießen können, da gilt das genauso, aber auch in den Tagen, wo wir krank sind und Schmerzen leiden. Unsere Heimat, machen wir es uns bewusst, seien wir vernünftig, nüchtern, ist bei ihm, bei Jesus Christus. Und wenn Gott uns hier abberuft, dann kommt in seiner Welt nur heraus, was wir schon jetzt ganz sind, Kinder Gottes. Der himmlische Vater hat Jesus die Herrlichkeit gegeben. Das heißt, er hat ihm das Gewicht gegeben, dass er wirklich Freiheit gibt. Jesus hat das Gewicht, das durch nichts eingeengt werden kann. Durch den himmlischen Vater hat Jesus diese Herrlichkeit bekommen. Und das heißt, dass Sünde, der Tod und der Teufel gegen ihn nichts mehr ausrichten können. Und damit auch nicht mehr gegen uns. Das heißt, selbst wenn wir sterben, hat das keine Konsequenz für uns. Natürlich, das Leben hier ist beendet, aber das Leben bei ihm beginnt ja erst richtig. Es hat jetzt schon seinen Anfang genommen und dann wird es sich weiter zeigen in dieser unsichtbaren Realität. Sünde, Tod und Teufel, die sind durch Jesus außer Kraft gesetzt. Sie können nichts mehr ausrichten, auch nicht gegen uns. Und wer zu Jesus gehört, der ist himmeltauglich, ewigkeitstauglich. Dem gibt Jesus Gewicht in seinem Reich. Und noch etwas. Es heißt ja ausdrücklich, erlöst sind wir mit dem teuren Blut Christi von dem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Das ist auch so. Manchmal liegen belastende Dinge von den Vätern auf uns. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder, wie sagt man, kommt ganz nach der Mama, ganz nach dem Papa. Und dann hat man Prägungen in seinem Leben, Dinge, die einem schwerfallen. Und wenn uns Jesus erlöst hat, auch von diesen Wirkzusammenhängen unserer Väter und Mütter, von unseren Vorfahren, was immer belastend auf unserem Leben liegen mag durch unsere Eltern, eben durch sie, Jesus hat uns auch daraus befreit. Und Jesus hat uns neu gemacht. Und wen er frei macht, der ist recht frei. Gestern da in Siegen, da war so ein Studientag und da ging es um das Kind in uns. Und eben, wenn da so belastende Dinge aus der eigenen Kindheit da sind. Und was da die Menschen teils erzählt haben, es ist wirklich frappierend. Ich bin das unerwünschte Kind meiner Eltern. So beginnen manchmal Berichte. Oder meine Eltern haben mich nicht geliebt. Und wirklich nicht. Sie haben mich ausgestoßen. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man als Kind so aufwächst, was das für Schmerzen sind, für Leid, für Tränen sind, für Enttäuschungen sind. Oder wenn es in einer Familie ungerecht zuging, wenn ein Geschwisterkind bevorzugt wurde und das andere immer benachteiligt wurde, zumindest hat es das so erlebt, dann hängt das einem noch rein, auch wenn man 40 Jahre alt ist oder 50 oder 60 Jahre alt ist. Da kann man sich schon sehr, sehr belastet fühlen. Aber dem, auch diesen Dingen gegenüber, sagt eben Petrus, dass wir durch das teure Blut Jesu Christi frei geworden sind, frei erlöst worden sind von diesen Dingen aufgrund unserer Herkunftsfamilie. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und so wünsche ich uns, dass wir mit dieser inneren Freiheit, mit diesem Wissen, dass uns da nichts binden darf, getrost durch die neue Woche gehen. Amen.